in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu
Polizeihistorie,
Rassismus,
Sexismus,
Racial Profiling,
Psychologie der Polizei,
transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 1: Historie der Polizei. Hallo und willkommen zu unserer ersten Episode der Podcast-Reihe Sicherheit für wen? Ich bin Frieda. Meine Stimme wird euch durch den Podcast leiten. Verantwortlich ist die Sicherheit für wen-Redaktion. Die Inhalte der einzelnen Sendungen sind das Ergebnis von Recherchearbeit von einer hierfür zusammengefundenen Gruppe an Menschen. Wir sind zum Teil schon bei Radio Dreieckland aktiv oder für dieses Projekt eingestiegen. Gemeinsam ist uns allen, dass wir alle viele Fragen zur Polizei haben und sie in unseren Recherchen hoffen, beantworten zu können. In dieser Folge zur Historie der Polizei thematisieren wir in drei verschiedenen Phasen die Polizei und ihre Arbeit, vor allem in Deutschland, von ihrem Ursprung bis in die Gegenwart.
Wir gehen in dieser Sendung auf das Auftreten der Polizei, ihre Struktur und Reformen ein. Dabei beleuchten wir verschiedene historische Ausschnitte. Eine zusammenhängende Polizeigeschichte kriegt ihr nicht zu hören. Worüber wir an dieser Stelle auch nicht sprechen, sind Skandale wie die rassistischen Polizeiskandale der 90er Jahre. Auf diese gehen wir in einer späteren Episode ein.
Dabei beschäftigen wir uns damit, wie die Polizei sich selbst über die Jahre gesehen und vermarktet hat. Außerdem fragen wir uns, wie kam es zu diesen stark gegenübergestellten Bildern der Polizei als Freund, aber auch als Feind?
Ich spreche heute mit Lotti und Karl vom Ignite-Kollektiv. Vielleicht könnt ihr zu Anfang kurz etwas zu eurem Kollektiv sagen.
Ja, hallo. Wir sind Teil des Ignite-Kollektivs, das zu feministischen und anderen herrschaftsfeindlichen Themen Workshops gibt, schreibt und andere Projekte macht.
Das ist das Ignite-Kollektiv. Gemeinsam werfen wir nun einen Blick auf die politischen, sozialen und historischen Bedingungen der Entstehung der Polizei und fragen uns, wo befinden sich die Wurzeln der Polizei?
Wichtig ist vielleicht zuerst mal, dass es die Polizei unter diesem Namen und auch als Institution noch gar nicht so lange gibt. Man kann so ein bisschen willkürlich zurückschauen und überlegen, was für polizeiähnliche Strukturen es gab. Aber unter dem Namen Polizei gibt es diese Institution erst seit dem 18. und 19. Jahrhundert. Interessant ist, denke ich, der Blick auf Nordamerika. In den USA ist die Polizei eigentlich unter zwei Vorzeichen entstanden, in den Nord- und Südstaaten. In den Südstaaten als bewaffnete weiße Milizen, die die Sklaverei und die rassistische Gesellschaftsordnung durchgesetzt haben, indem sie zum Beispiel Bestrafungen von SklavInnen auf Plantagen durchgeführt und Sklavenaufstände verhindert oder niedergeschlagen haben. Und in den Nordstaaten der USA, wo die Sklaverei offiziell schon abgeschafft war, ist die Polizei so entstanden, dass reiche Eliten in den Städten Söldner dafür bezahlt und bewaffnet haben, dass sie in den ArbeiterInnenvierteln die Arbeiterinnenschaft ruhig halten und hier Streiks verhindern und ja, Organisierung unterbinden. Und das weist uns, denke ich, schon auf zwei wichtige Konstanten der Polizei von damals, also der Entstehung in den USA bis heute hin, nämlich Rassismus und Klassismus.
Wie sieht es denn in Deutschland aus? Können diese Kontinuitäten und Themenstränge, die jetzt schon als Rassismus und Klassismus benannt haben, auch in Deutschland wiedererkannt werden?
In Deutschland hat die Polizei auf jeden Fall eine Wurzel in der Kolonialgeschichte, im Sinne von, dass polizeiähnliche Strukturen dafür gesorgt haben, dass Menschen in Kolonien unterdrückt wurden und zur Arbeit gezwungen wurden, beziehungsweise dort polizeiähnliche Strukturen aufgebaut wurden, um die Bevölkerung ruhig zu halten oder auch zur Arbeit zu zwingen oder zu allem Möglichen zu zwingen. Das ist auf jeden Fall auch ein rassistischer Strang in Deutschland.
Wenn ihr die Entstehung der Polizei insofern grob gesagt als Teil von Herrschaftserhalt beschreibt, wie geht das einher, dass wir heute so ein stark propagiertes Außenbild der Polizei als Freund und Helfer haben und auch die Innensicht vieler PolizistInnen nicht ist, Klassismus und Rassismus durchzusetzen? Wie ist es dazu gekommen?
Also ich glaube, erstmal ist zu sagen, dass schon sehr früh eine starke staatliche Imagepolitik für die Polizei betrieben wurde. Also schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts gab es diesen Spruch von der Polizei als Freund und Helfer. Und dann in einem Nazi-Buch von 1926 wurde dieser Spruch so groß rausgebracht und ist ja bis heute ziemlich landläufig.
Und dann ist es auch noch ganz wichtig zu sagen, dass das Bild von der Polizei als Freund und Helfer auch nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen zutrifft oder zutreffen kann. Nämlich die Menschen, die die Polizei anrufen können, ohne dabei in Gefahr zu kommen, selber Gewalt zu erfahren. Das sind häufig reiche Menschen, weiße Menschen, Cis-Menschen, Menschen, die keine Drogen konsumieren, Menschen, die keine SexarbeiterInnen sind. Weil diese Menschen haben Probleme, also kommen in Probleme, wenn sie mit der Polizei zu tun haben. Und deshalb funktioniert dieses Bild auch nur für einen Teil der Gesellschaft und war nie in der gesamten Bevölkerung verbreitet, sondern nur in der sogenannten Dominanzgesellschaft, die das Bild auch immer aufrechterhält, auch wenn es nicht für alle zutrifft.
Ihr habt bereits angesprochen, dass die Polizei verschieden wahrgenommen wird und Menschen verschieden behandelt, zusammenhängend mit Privilegien und sozialer Position. Würdet ihr sagen, diese Teile- und Herrsche-Strategie ist ein Randeffekt oder eine Nebenerscheinung der Polizei oder Teil ihrer Strategie?
Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es nicht nur Teil ihrer Strategie ist, sondern der Grund, weshalb sie da sind. Also sie sind dafür gemacht, um Eigentum zu schützen, um Gesetze durchzusetzen, die durch und durch diskriminierend sind, um einen Status quo oder Normen aufrechtzuerhalten, die Menschen, die außerhalb von dieser Norm oder diesem Status quo sich bewegen, leben oder sich verorten, Strafen auferlegt. Ein großer Teil von Polizeiarbeit ist es, diese Norm aufrechtzuerhalten und nur deshalb gibt es teilweise auch die Polizei in der Form, wie es sie gerade gibt.
Wir beginnen mit Phase 1. Weimarer Zeit bis 1945. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 verlor die Gendarmerie ihre militärisch-polizeiliche Doppelstellung. Sie war jetzt nur noch Polizei. Daran anknüpfend wurden nach der Ausrufung der Republik die Polizeien in den Ländern des Deutschen Reiches reformiert und neu organisiert. Dem Zeitgeist folgend setzte eine zunehmende Motorisierung der Polizei ein. Im Juni 1920 wurde von den Alliierten in der sogenannten Bologna-Note ein Ultimatum für die Auflösung der damaligen Sicherheitspolizei gestellt, weswegen in der Folge die Sicherheitspolizei aufgelöst wurde und eine Umbildung der Polizei stattfand. Die neue Polizei, die Schutzpolizei, war gegründet. Generell lässt sich für die Weimarer Zeit im Aufbau von Polizeisystemen erkennen, dass der Polizeiberuf zum Lebensberuf wird, wie im Polizeibeamtengesetz von 1927 festgeschrieben wird. Bis dato wurde ein Großteil der Schutzpolizisten nach 12 Jahren aus dem Dienst entlassen. Das neue Gesetz legt nun eine Regellaufbahn mit lebenslanger Festanstellung nach 12-jähriger Dienstzeit und einem Pensionsanspruch mit 60 Jahren fest. Allgemein lässt sich in der Polizei der Weimarer Zeit ein zunehmender Professionalisierungstrend erkennen. Die Weimarer Polizei setzte sich ab 1919 fast ausschließlich aus ehemaligen Polizisten des Kaiserreichs, Freikorpskämpfern und ehemaligen Offizieren zusammen. Eine Melange, die für die Niederhaltung sozialistischer Aufstände sehr gut war. Für ein demokratisches Selbstverständnis innerhalb ihrer eigenen Reihen und ein Eintreten für die Werte der Republik aber denkbar schlecht geeignet. So zeigten sich besonders in den ersten Jahren der Republik die klaren Vorlieben der Polizeieinheiten. Während im Verbund mit Freikorpseinheiten schnell und brutal gegen die linke Arbeiterbewegung vorgegangen wurde, zum Beispiel Märzkämpfe 1919 in Berlin mit über 2000 Toten, verhielt man sich bei einem rechten Putsch 1920 erstaunlich passiv. Erst ein Generalstreik der Gewerkschaften und nicht etwa die Polizei oder loyale Militäreinheiten beendete den Kapp-Lüttwitz-Putsch nach wenigen Tagen. Mit dem in der Weimarer Zeit entstandenen und im Nationalsozialismus erneut aufgegriffenen Leitbild der Polizei als Freund und Helfer wollte die Polizei deutlich machen, dass sie sich von der kaiserlichen Obrigkeitspolizei unterschied. Eine Art Imagepflege für die eigenen Reihen. Das aber immer noch von Brutalität geprägte Auftreten der Polizei bei Protesten oder gegenüber bestimmten Gruppen innerhalb der Bevölkerung der Weimarer Republik entwirft ein anderes Bild. Zahlreiche Tote und Verletzte weisen auf ein entsprechendes Vorgehen der Polizei hin, das stark von Repressionen gegenüber der demokratischen Stimme der Bevölkerung gekennzeichnet war.
Und ich glaube auch natürlich in Bezug auf die deutsche Geschichte lohnt sich ein Blick darauf, was die Polizei so in der Nazizeit gemacht hat. Relativ früh gab es ja schon die Gestapo und auch die Hilfspolizei, wobei vor allem letztere, die Hilfspolizei, aktiv daran beteiligt war, Deportationen von im Nationalsozialismus Verfolgten, also vor allem Jüdinnen und Juden, aber auch Sinti und Roma und weiteren Opfergruppen in KZs durchzuführen und dadurch ja die Deportation, die zur Vernichtung führte, im Nationalsozialismus maßgeblich praktisch möglich gemacht hat.
Als Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols soll die Polizei für Sicherheit und Ordnung sorgen. Das gilt für demokratische Staaten ebenso wie für Diktaturen. Die Herrschaft des nationalsozialistischen Staates beruhte auf Zustimmung, Anpassung und extremer Gewalt. Die Polizei war bis zum Untergang seine verlässlichste Stütze. Mit Hilfe der Polizei setzte das NS-Regime seine politischen und ideologischen Ziele durch. Viele Polizisten teilten dabei die Vorstellung einer auf rassistischer Ausgrenzung beruhenden Volksgemeinschaft. Nicht nur die Gestapo, auch Kriminal- und Ordnungspolizei beteiligten sich an den Verfolgungen tatsächlicher und vermeintlicher GegnerInnen bis hin zum Völkermord an den Juden sowie den Sintize und Romnier. Sie sollte als Arzt am Volkskörper tätig sein und alle unerwünschten Gruppen präventiv bekämpfen. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 führte zur Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. In kürzester Zeit wurden die Länder im Deutschen Reich gleichgeschaltet, Parteien wurden verboten. Die Polizei war dabei das wichtigste Instrument zur Verfolgung politischer GegnerInnen und zur Durchsetzung der Diktatur. Nach der Machtübernahme wurden Führer von SA und SS an die Spitze der Polizeibehörden gestellt. GegnerInnen des NS-Regimes wurden umgehend aus dem Polizeidienst entlassen. Der Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 bot den Vorwand, Grundrechte außer Kraft zu setzen und der Polizei weitere Befugnisse zu geben. So konnte sie von nun an eigenmächtig Personen unbefristet in Schutzhaft nehmen und in Konzentrationslager einweisen. Aus der politischen Polizei Preußens entstand die Gestapo. Ihre Aufgabe war es, alle staatsgefährlichen politischen Bestrebungen zu bekämpfen. Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, übernahm schrittweise die Leitung der politischen Polizei in den einzelnen Ländern. 1936 wurde er von Hitler zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Daraufhin waren ihm alle Gliederungen der Polizei im Reich unterstellt. Schon in der Weimarer Republik forderten einige Kriminalbeamte bereits, sogenannte Berufsverbrecher in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Die Idee der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung wurde vom NS-Regime umgesetzt und erweitert. In polizeiliche Vorbeugehaft kamen nun auch Menschen, die als asoziale und arbeitsscheue bezeichnet wurden. Mit Kriegsbeginn kamen auf die Polizei neue Aufgaben hinzu. Sie sollte den Zusammenhalt der Heimatfront gewährleisten. Gleichzeitig erließ das Regime eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, die immer stärker in den Alltag eingriffen. Schon kleinste Ordnungsverstöße wurden von Gestapo und Kriminalpolizei mit unerbittlicher Härte verfolgt. Bis zu 335.000 Männer und Frauen gehörten während des Krieges zur Ordnungs-, Kriminal- und Geheimen Staatspolizei. Jeder Polizist sollte eine Stütze des NS-Regimes sein, wenn auch in unterschiedlicher Funktion und Verantwortung. Viele Beamte taten sich besonders hervor. Sie führten die von ihnen aufgetragenen Aufgaben von der Verkehrsregelung bis zur Massenerschießung ordnungsgemäß durch. Nur eine sehr kleine Minderheit nutzte ihre Handlungsmöglichkeiten, um sich den Verbrechen zu entziehen oder sogar den Opfern des Terrorregimes zu helfen.
Phase 2, 1945 bis in die 90er. K2 Kaum eine staatliche Institution war so stark mit dem Nationalsozialismus verknüpft wie die Polizei. Das ausdrücklichste Beispiel mag hier die sogenannte geheime Staatspolizei, genannt Gestapo, sein. Verantwortlich für tausende Morde war die deutsche Polizei Bestandteil des nationalsozialistischen Terrorregimes. Ihre Strukturen und ihr Handeln waren eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft. Von einer Entnazifizierung innerhalb des Polizeiapparats nach 1945 kann kaum die Rede sein. Allerdings erfolgte in der DDR die Entnazifizierung teils konsequenter als in den westlichen Besatzungszonen. Unzählige Beamte, die vor 1945 tätig gewesen waren, blieben und gelangten nach kurzer Zeit wieder in den Dienst und machten Karriere. Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges begann der Aufbau neuer Polizeikräfte. Als offizielles Gründungsdatum galt in der DDR der 1. Juli 1945. Zur Regelung des polizeilichen Verhaltens stützte man sich auch hier zum Großteil auf das preußische Polizeiverwaltungsgesetz vom 1. Juni 1931. Waffentragende Verbände und Einheiten in der sowjetischen Besatzungszone wurden unter dem Begriff Deutsche Volkspolizei gefasst. Erst am 11. Juni 1968 wurde in der DDR ein Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei erlassen. Diese umfasst unter anderem die Schutz-, Kriminal- und Verkehrspolizei sowie auch den Strafvollzug. Zuständig für die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit bestand der politische Auftrag in der DDR im Dienst der allseitigen Stärkung und zum zuverlässigen Schutz der Arbeiter- und Bauernmacht. Die SED wollte, dass die Polizei als Polizei des Volkes auftrat. Eine Schlüsselrolle bekam dabei ab 1952-53 die sogenannten Abschnittsbevollmächtigten. Ständig im Dienst waren sie allumfassend zuständig für ihr Revier. Zusätzlich gab es die freiwilligen Helfer der Deutschen Volkspolizei, die den Abschnittsbevollmächtigten unterstützten. 1989 waren etwa 177.500 Polizeihelfer im aktiven Dienst. Eng verbunden mit dem Staatssicherheitsdienst der DDR war die Deutsche Volkspolizei ein Instrument der SED. Wie die Stasi war sie Schild und Schwert dieser. Dies beförderte einen unterdrückenden Sicherheitsapparat, der regelmäßig gegen Grundrechte verstieß.
1946 setzte die Polizei den Radiostreifenwagen ein. Der Radiowagen übertraf alle Erwartungen. 1949 waren fast 90% aller Hilfeleistungen und Einsätze zur Aufklärung krimineller Vergehen erfolgreich. Ein neuer Radiostreifenwagen wird in Dienst gestellt. Sein Taufname lautet Peter.
Mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 lag die Polizeiorganisation erneut auf deutscher Seite. 1950 wurde dann mit Abschaffung des Artikel 91 des Grundgesetzes eine Reorganisation der Polizei möglich. Dabei folgte man den Vorstellungen aus der Weimarer Zeit. Die Polizei blieb nicht nur personell ihrer Vergangenheit verhaftet, Organisation und innere Verfasstheit waren obrigkeitshörig und militärisch geprägt.
Also es war klar, dass natürlich der Nationalsozialismus keinen Referenzrahmen bieten konnte, obgleich natürlich viele Polizeibeamte, auch hohe Polizeiführer in der frühen Bundesrepublik auch eine Karriere oder eine berufliche Verbindung sozusagen in den Nationalsozialismus hatten oder ihre Karriere im Nationalsozialismus begonnen hatten. Gleichwohl ist es so, dass gerade im Feld vom Umgang mit Protesten, mit Menschenmengen, mit Demonstrationen, hier vor allem die 20er Jahre einen Referenzrahmen geboten haben für die Polizei in der frühen Bundesrepublik. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass generell im Traditionsverständnis der Polizei die 20er Jahre eine zentrale Rolle gespielt haben, weil hier Polizei im Grunde als moderne, als handlungsfähige Organisation, die sozusagen auch das Gewaltmonopol nach innen durchsetzen kann, eigentlich erst entstanden ist oder sich sozusagen emanzipiert hat, in Anführungszeichen, vom Militär. Also die Polizei stand gerade auch im Kaiserreich natürlich auch immer in gewissen Abhängigkeits- oder Konkurrenzverhältnis zum Militär. Und in Protestlagen noch im Kaiserreich wurde häufig das Militär eingesetzt. Und in den 20er Jahren hat sich die Polizei als eigenständige, im Grunde aber auch paramilitärisch ausgerichtete Organisation konzipiert. Und auf diese Traditionen hat man in der Bundesrepublik dann auch immer wieder zurückgegriffen. einschließlich natürlich auch der Konzepte, der Einsatzstrategien, die, ich habe es gerade erwähnt, eben auch in den 20er Jahren sehr stark paramilitärisch ausgerichtet gewesen sind im Umgang mit Protesten, sehr stark auf sozusagen die Bewältigung eines inneren Bürgerkriegs ausgerichtet waren und antikommunistisch aufgeladen gewesen sind. Das heißt also, die Polizei in der Weimarer Republik ihre großen Einsätze häufig in der Auseinandersetzung mit der KPD oder anderen linken Strömungen sozusagen geführt hat. Und dieses Feindbild oder dieses Bedrohungsszenario des mutmaßlichen kommunistischen Umsturzversuches, das ist gerade in der frühen Bundesrepublik im Grunde nahtlos weiter transportiert worden.
Den gesellschaftlichen Wandel ab den 50er Jahren spürte auch die Polizei. Die sogenannten halbstarken Krawalle zwischen 1956 und 1959 können hier als klare Vorboten einer anlaufenden gesellschaftlichen Entwicklung gesehen werden. Im Kontext der erstarkenden Protestbewegung hat sich auch die Polizei verändert. Es erscheint dabei sinnvoll, die Polizeigeschichte sich anhand der Protestgeschichte ab 1945 genauer anzuschauen.
Weil meiner Ansicht nach sich Polizei immer auch im Kontext von Protesten verändert hat. Ja? Also wenn es Reformen in der Polizei gegeben hat oder Reformdiskussionen, strukturelle Veränderungen oder auch Veränderungen im Hinblick auf Einsatzstrategien oder Vorgehen, beispielsweise bei Demonstrationen oder Protestereignissen, dann war das meistens das Resultat von ja vorhergehenden Ereignissen, Protestgeschehen, in denen Polizei in Konflikt geraten ist oder eben auch in die Kritik geraten ist. Natürlich ganz prominent sind die späten 60er Jahre zu nennen mit den sozialen Bewegungen, der Studierendenbewegung, die in den 60er Jahren entstanden ist. Das war eine Phase von intensiver Diskussionen auch innerhalb der Polizei, wie sich da Polizei vielleicht verändern muss. Aber eben interessanterweise eigentlich auch schon ab den späten 50er, frühen 60er Jahren eigentlich diese Diskussionen auch in der Polizei im Kontext beispielsweise der sogenannten halbstarken Krawalle oder dann der Schwabinger Krawalle von 1962 schon hart aufgenommen haben. Und in den 80er Jahren beispielsweise im Kontext des sogenannten Brockdorf-Urteils von 1985 also auch da wieder eine große Phase oder eine Phase von intensiven Protesten, also Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, Hausbesetzerbewegung, es da eben auch in der Polizei zu massiven Diskussionen um den eigenen Standort in der Gesellschaft, Ansprüche an die Polizei und Reformbedarf in der Polizei geführt worden sind.
Da heißt es, geht da nicht hin und die werfen mit Wasserwerfern und dann passiert bestimmt was und so. Und das ist natürlich gezielt, damit dann keiner auf die Demonstration geht. Ne?
Die Art und Weise, wie die Polizei der Bevölkerung bei Protesten gegenübertritt, gibt Einblicke über ihren inneren Zustand. Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsansprüche seitens der Bevölkerung, wie sie in den Protesten zum Ausdruck kommen, wurden von der Polizei als Störung der öffentlichen Ordnung wahrgenommen. Diese Einstellung zeigte sich klar an ihrem Repertoire, auf das sie gegenüber den protestierenden Massen zurückgriffen.
Naja, also es ging im Grunde immer darum, große Menschenmengen unter Kontrolle zu halten und auch gegebenenfalls eben aufzulösen. Insofern war dieses strategische Repertoire, was die Polizei hatte bei Großeinsätzen in der Weimarer Republik wie auch in der frühen Bundesrepublik, relativ einförmig. Das heißt, es war eine Strategie, die jetzt wenig auf Kommunikation gesetzt hat, also beispielsweise den Versuch, mit Demonstrierenden ins Gespräch zu kommen, Deeskalationsstrategien anzuwenden, mit Versammlungsleitenden ins Gespräch zu kommen und sozusagen in einem kooperativ ausgerichteten Prozess eben jetzt Versammlungen zu begleiten. Ja, unter der grundsätzlichen Anerkennung, dass Versammlungen und Demonstrationen legitime Strategien oder legitime Praktiken in einer Demokratie sind. Polizei hat im Grunde bis in die 60er Jahre Versammlungen und Proteste weitgehend als Störung der öffentlichen Ordnung wahrgenommen. Und insofern waren die Strategien dann einförmig darauf ausgerichtet, sogenannte unkontrollierbare Menschenmengen sozusagen aufzulösen oder deren Entstehen im Keim, wenn man so will, zu ersticken. Und da fallen dann eben diese Begriffe, das findet man in den Ausbildungshandbüchern, in Leitlinien zur Begleitung von Protesten und Demonstrationen, in denen es dann eben heißt, also die Menschenmenge muss sozusagen abgedrängt werden im Zweifelsfall, sie müssen abgekämmt werden. Abkämmen heißt, dass Demonstrationszüge im Grunde sich verhalten haben wie militärische Formationen. Das heißt also in Reih und Glied, am besten nur auf einer Straßenseite sozusagen laufen, nicht den Verkehr blockieren und nicht zu den Rändern hin ausfransen sozusagen. Also dass hier ein Demonstrationszug eine geordnete Einheit bildet, die im Grunde dann eben auch jederzeit sofort ja kontrolliert werden kann und jederzeit die polizeilichen Maßnahmen gegenüber dieser Versammlung dann eben auch greifen können.
Die Polizei sah sich als Erzieherin der Bevölkerung, als Schutzhündin des Staates. Als eine der sichtbarsten Repräsentationen staatlicher Macht erklärt sich ihr von Überreaktion und Überforderung geprägtes Verhalten auch aus ihrem Selbstbild.
Die Polizei in der Bundesrepublik und sicherlich eben auch schon in der Weimarer Republik hatte ja das Bild einer Ordnungsmacht im Grunde, die orientiert war am Staat in erster Linie und nicht an der Gesellschaft. Also es war im Grunde das, was man als eine autoritäre Staatspolizei bezeichnen könnte. Und das Interessante aus meiner Perspektive ist, dass der Staat in der Vorstellung der Polizei, nicht nur der Polizei, aber jetzt, wenn wir über die Polizei sprechen, dann eben gerade auch da, im Grunde als überhistorische, unhinterfragbare Einrichtung gedacht worden ist. Also der Staat ist geradezu mythologisiert worden. Der Staat war gewisserweise immer da. Den Staat gilt es sozusagen zu schützen mit seinen Apparaten, mit seinen Institutionen. Und dass natürlich eine staatliche Ordnung auch sich verändern kann, dass sie geprägt wird durch gesellschaftliche Einflüsse, dass eben dieser Staat vielleicht eben auch demokratisch orientiert ist und eben sich auch verändert durch demokratische Willensbildung, das wurde von der Polizei sehr skeptisch gesehen. Das heißt, die Polizei hat sich sozusagen im Inneren als Inkarnation der staatlichen Ordnung schlechthin verstanden, die eben auch unhinterfragbar gewesen ist und somit auch die Polizei in ihrem Selbstbild eine nahezu unhinterfragbare Instanz dargestellt hat.
Skeptisch war der Blick der Polizei auf die Stimme der Bevölkerung, die sich durch Proteste und Demonstrationen öffentlich bemerkbar machte. Der vergangenen Tradition aus der Weimarer und NS-Zeit im Denken verpflichtet, waren es vor allem linke Strömungen, denen aus Sicht der Polizei mit entschiedener Härte gegenüberzutreten sei.
Ja, die Polizei hatte ein weitgehend kulturpessimistisches Weltbild, insbesondere eben nach 1945 oder eben ab 1949, als die Bundesrepublik gegründet war. Die Polizei hat sich auf der einen Seite natürlich als Hüterin der Ordnung gegen mutmaßliche kommunistische Umsturzversuche im Inneren oder eben auch aus dem Osten gesehen, hatte aber ebenso ein sehr skeptisches Bild gegenüber, sage ich mal, Einflüssen der westlichen Kulturindustrie, also die aufkommende Rockkultur, die Verwestlichung der deutschen oder der bundesdeutschen Gesellschaft. Das wurde also sehr kritisch betrachtet, weil eben das aus Sicht der Polizei eine Entwicklung war, die zur Auflösung von traditionellen Werten oder Ordnungsvorstellungen geführt hat. Hier hat sich die Polizei im Grunde auch als Instanz gegen solche werterelativierenden oder eben auch kulturpessimistischen Entwicklungen sozusagen begriffen. Das war das Bild, was die Polizei von sich selbst hatte. Das war natürlich, wenn man das noch mal zusammenfassen möchte, ein sehr elitäres Weltbild, weil die Polizei sich im Grunde übergeordneten Status innerhalb der Gesellschaft und auch des Institutionengefüges der Bundesrepublik gegeben hat. das eben zum Preis ja der Abwertung, wenn man so will, und der Skepsis, der Ablehnung von ja gerade gesellschaftlichem Engagement, von politischem Engagement, das eigentlich auf die Ausweitung von Partizipation und Bürgerrechten gedrängt hat ab Ende der 50er Jahre. Und sozusagen der Blick der Polizei blind war eben tatsächlich für gesellschaftliche Veränderungen, beziehungsweise eben durch eine große Skepsis geprägt war. Und das verwundert, und dann verwundert es im Grunde auch nicht, wenn festzustellen ist, dass das ein Weltbild gewesen ist, das natürlich in erster Linie auf vermeintlich